When I found out I was going to be a parent, I immediately felt a lot of anxiety and worry. So I went on to BetterHelp to try to look for a therapist to help me with that.
My relationship with my family and with my boyfriend and with myself were suffering. I really needed help.
I was ruminating a lot. Really getting those thoughts out to a therapist and getting feedback was just life-changing.
Discover what BetterHelp Online Therapy can do for you. Visit BetterHelp.com today.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Verliert der VfB das Spiel, dann war's das wahrscheinlich mit der Königsklasse. 90 plus 5, letzte Aktion des Spiels, Thiago Tomás! Ist das ein Wahnsinn? Natürlich trifft er, natürlich! Ekstase im Auswärtsblock! Wie schon im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Freiburg gibt es den späten Thiago Tomás. Und es passt zu diesem Spiel, zu diesem Drama, dass der gefeierte Held nur Sekunden zuvor am Abschluss einer Tragödie stand. Er vergibt die 100-prozentige und sorgt trotzdem im finalen Akt für schwäbische Freude. Ein 3:3, das sich für die einen wie ein Sieg anfühlt, der die Spannung im Kampf um die Champions League hochhält. Bei Hoffenheim ist nach Chancenwucher an Hälfte 2 vor allem Enttäuschung präsent. An diesem Tag feiert man in Sinsheim dank Thiago Tomás den einen Punkt etwas ausgelassener im Auswärtsblock.
First time was so nice, he had to do it twice. Thiago Tomás ganz, ganz spät, 90 plus 5, rettet dem VfB einen Punkt in Sinsheim, 3:3. Ein Spiel, über das man sprechen muss und vor allem auch sprechen will. Wie immer oder fast immer in gewohnter Runde mit Philipp Meisel.
Einen wunderschönen.
Mit Felix Mahler.
Einen wunderschönen.
Felix, wo erreichen wir dich?
Ihr erreicht mich im wunderschönen neuen Pressehaus in Ulm und erreicht mich wieder halbwegs hergestellt, weil mich dieses Spiel irgendwie am Samstag auseinandergenommen hat. Das war wahrscheinlich einer 91 plus oder 120 plus zu viel in der Zeit. Also vor allem für Bluthochdruck habe ich miterlebt wieder Samstag live im Stadion. Brauche ich nicht immer, aber war natürlich, gerade wir werden über das Spiel sprechen, sehr entführerisch, aber gleichzeitig auch extrem wichtig.
Ja, definitiv. Über das Spiel sprechen wir gleich. Haben für euch natürlich auch noch die Ergebnisse, Eindrücke vom Wochenende aus dem NLZ und Frauenbereich. Sehr gute Nachrichten, das kann ich vorwegnehmen. Das wisst ihr da draußen aber sicher auch schon genauso gut. Und dann, ja, nach dem Champions-League-Duell, ist quasi vor dem Champions-League-Duell, geht's direkt weiter. Samstag 15:30 zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Dieses Spiel nehmen wir natürlich dann ganz ausführlich in den Fokus. Aber Felix, du hast es schon angerissen. Komm, nehmen uns doch mal nochmal direkt mit. Wie war denn so der Nachmittag in Sinsheim von auch dem Spielverlauf her? War doch einiges geboten an Auf und Ab.
Ja, also die Vorfreude war ja riesig. Das hatten wir ja schon eine Podcast-Folge alleine und dann bist du ja wieder angereist, da in meinem Fall zu Fürth. Sie schon rund im Stadion, okay. Du wusstest, da kommen wieder einige VfB-Fans. Letzten zwei Jahre waren es ja 16.000 jeweils. Diesmal waren es 13.000, wenn man der falschen 9 nachgeht. Was aber trotzdem, obwohl es weniger ist, höher anzurechnen ist, weil dieses Mal eigentlich alles im Mitgliederverkauf lief. Also da hat Hoffenheim einige neue Mitgliedschaften auf jeden Fall bekommen, wenn auch nur für ein Spiel. Und dann, ja, war halt leider echt der Fall, will nicht von enttäuscht sprechen, aber wer zuerst oder wer durchgängig von Beginn an Champions League Niveau hatte, waren halt nur die Fans. Das hat wieder lange gedauert, bis wieder so ein bisschen was kam, hat der Spirit gefehlt. Ich glaube, das Wort lausig ist auch gefallen in dem Spielfazit, was ich ganz gut fand. Das war nicht das Level, was du gewollt hast. Das war nicht das, was wir angesprochen haben. Diese Galligkeit, dieses ja unbedingt Wollende in Hoffenheim, wo du ja im besten Fall gewinnst. Jetzt ist der Punkt das, was der VfB mitnehmen konnte noch. Verlieren wäre richtig schlecht gewesen. Dann kriegst du später noch die rote Karte, obwohl du eigentlich gerade in der Phase warst, wo du 5 Minuten davor, glaube ich, das 3:2 machst. Also eigentlich mehr oder minder alles gegen dich gelaufen, inklusive die eigene Leistung. Und aber dann, das war das Einzige, was auch mich und so den Freundeskreisen, die Leute im Block am Leben gehalten hat, war diese typische Fußballfloskel von machst du vorne nicht, kriegst du hinten. Das war die einzige Hoffnung, die du irgendwie hattest, im Sinne von den Hoffenheimern, die halt einfach da vorne entweder Pech hatten mit Pfosten, Nübel hatten oder einfach zu doof waren, das Ding auszuspielen. Also die müssen sich dermaßen aufregen. Als Ilzer wäre ich auf 180 gewesen nach der Partie, weil das Ding kannst du eigentlich mit 5-6-2 nach Hause fahren, schon viel, viel früher. Hast du nicht gemacht und dann hast du halt so einen Moment, der jetzt hoffentlich nochmal was freisetzt, wenn wir jetzt in Richtung Leverkusen gucken.
Philipp, du bist auch vor Ort gewesen, ne? Dienstlich auf der Tribüne oben, wenn ich das richtig im Blick habe. Ich war auch, also ich sehe es wie Felix, bisschen negativ überrascht, ob der Art und Weise, wie der VfB in dieses Spiel reingegangen ist. Hast du eine Erklärung dafür? Was ist es, was gefehlt hat? War es Spannung? War es irgendwie das letzte Fünkchen Konzentration? Weil gerade, dass auch diese ersten beiden Gegentore nach langem Einwurf und Ecke fallen, genau die Gefahren, die man ja eigentlich vorher angesprochen hatte, auch im Trainerteam. Bisschen irritierend gewesen für mich.
Also das Wort, das Felix die ganze Zeit gesucht hat, ist Unvermögen. Ja, und zwar auf beiden Seiten konnte man das feststellen, über weite Teilen der Partie. Es ist halt nicht das erste Mal, das ist das dritte oder vierte Mal in Folge in den letzten Spielen, dass der VfB es nicht schafft, da zu sein, wenn es drum geht, nämlich in dem Moment, wo wer auch immer das Spiel leitet, in seine Drillerpfeife bläst, dann findet halt ein Fußballspiel statt. Und wenn ich jedes Mal mehr oder minder deutliche Einladungen brauche, doch mal irgendwann in diese Partie zurückzukommen, ne, und auch an oder generell mal an ihr teilzunehmen, vollumfänglich, dann wird's halt schwierig. Im Endspurt einer Saison ist es geradezu alarmierend und deswegen Herr Hoeneß auch eine Maßnahme gewählt, die er bisher so noch nicht gewählt hat in dieser Saison, nämlich eine klipp und klare Ansage an seine Truppe in der Pressekonferenz nach dem Spiel. O-Ton, ich hoffe, der Warnschuss, der sollte jetzt im Ohr bleiben, ja, weil das war einer und zwar ein ganz gewaltiger. Und es ist so, wie Felix sagt, wenn die Hoffenheimer nicht so unvermögend gewesen wären, gehen die halt mit 5-0 in die Pause, in einer 5-0-Führung so. Der Sportskamerad Traoré, der würde wahrscheinlich seine Brötchen bei Real Madrid verdienen, wenn er halt Tore machen könnte, weil so ein Spiel hat er eigentlich abgeliefert. Ja. Der macht am Schluss eine Bude, einen Assist, kann aber 4 machen, also 4 Glocken kann der locker machen und wenn er die natürlich machen würde, würde er halt nicht in Hoffenheim spielen, ja, regelmäßig, das ist auch klar. Aber es ist schon erstaunlich gewesen und so ein bisschen hatte ich eine Ahnung, dass es vielleicht so kommen würde, so diese Spannungslose, dieser fehlende Grip, den du einfach brauchst für ein Fußballspiel. Als ich ankam mit dem Kollegen Seliger und das Auto geparkt habe, ist mir als erstes der Fanbeauftragte Christian Schmidt entgegengeschlappt. Mit einem Stück Pizza in der Hand und einer Badetasche um die Schultern. Was ist, machst du hier Urlaub, oder? Ja, also, ja, natürlich, das ist jetzt.
Schöne Grüße an den, den Sportfreund Schmidt, treuer Podcast-Hörer. Und Philipp Meisel will damit auf keinen Fall suggerieren, dass er irgendwas mit dem schlechten Start ins Spiel
natürlich
zu tun
nicht
hatte.
Aber so, weißt du, Kaiserwetter im Kraichgau, es ist heiß, ja, und die sind da mit dem Fahrrad hingefahren, die haben da so eine Fahrradtour gemacht, der Klenki war auch dabei und ein paar andere Leute noch vom VfB, aber auch Fans, die sind da die 93 Kilometer hingeradelt und durften natürlich in der Badewelt in Zinsheim sich duschen und umziehen und da kam er halt gerade her, ja, deswegen. Aber es sah halt alles so ein bisschen aus, so höher kommen wir jetzt mal, gehen wir hier mal ein Fußballspiel gucken. Und natürlich war es nicht so, aber es drängte sich mir die Assoziation im Nachgang auf, dass wohl in der Kabine ähnliche Stimmung gewesen sein musste, weil so wie die auf dem Platz sind, kannst du halt kein Fußballspiel bestreiten, egal gegen wen. Ja, und die Quittung haben sie bekommen und schön, und da reden wir uns doch gleich hoffentlich noch ausführlicher drüber, ist es dann, dass sie halt irgendwann doch Zugang gefunden haben. Ja, und dann ist der VfB halt, das mögen vielleicht manche nicht so gerne hören, die es vielleicht nicht so mit dem VfB halten, von außen drauf gucken, aber das ist eine der besten Mannschaften der Liga. Top 4, oder siehst du halt, ja, wenn, das kannst du an der Breite, Tiefe des Kaders festmachen, das kannst du sehen, wenn der da einwechseln kann, der bringt 2 Tore von der Bank und, ja, das gibt schon viele, viele positive Dinge hervorzuheben. Am Ende aber kommt ein Spektakel raus, das man so eigentlich nicht mehr hätte erwarten können, wenn das so weitergelaufen wäre, wie es in der ersten Halbzeit sich geschaltet hat. Aber das Leben und der Fußball finden beide nicht im Konjunktiv statt. So, Monolog Ende.
Ja, ist nicht so, dass ich seit 3 Minuten den Trainer anmoderieren will, aber nein, alles gut. Ist auch völlig richtig, denn irgendwie, ich finde es ja auch gut, ihr wart beide vor Ort und ihr habt beide so dieses komplette Wechselbad direkt jetzt schon quasi in euren ersten Takes so wiedergespiegelt, weil so kam es auch wirklich von mir vom Fernseher rüber. Aber jetzt, lange genug der Vorrede, lass uns mal hören, wie Sebastian Hoeneß das Spiel bewertet hat. Philipp hat da gerade schon ein bisschen was angerissen, aber hören wir uns mal sein Fazit in voller Länge an und diskutieren dann weiter. Sebastian Hoeneß, bitteschön.
Ja, war ein unglaubliches Spiel, denke ich, das wir da heute gesehen haben. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Ich denke, wir kommen okay rein. Das Spiel war ohne große Torchance, aber mir hat die Energie gefallen, die Mannschaft hatte. Wir hatten das Spiel mehr in der Hoffenheimer Hälfte, ohne dass wir Chancen hatten. So, war ausgeglichen dann. mit dem ersten langen Einwurf, die wir explizit nochmal trainiert hatten, steht es dann 1-0. Zeigen, finde ich, eine ganz gute Reaktion, machen das 1-1. So, und dann dauert es nicht lang, dann mit der nächsten Standardsituation steht es dann 2-1. Und dann, ja, dann gibt das Spiel schon auf die Hoffenheimer Richtung. Dann zeigen sie, haben sie das gezeigt, was sie dieses Jahr sehr häufig gezeigt haben, dass sie sehr viel über Power, Intensität, aber auch einer guten, mutigen Idee im Rausspielen es dem Gegner schwer machen, Zugriff zu bekommen auf das Spiel. Und das hatten wir nicht mehr. Wir waren nicht zufrieden mit dem, was wir dann gezeigt haben. Haben da auch sehr deutlich drüber gesprochen in der Halbzeitpause. Kommen, finde ich, mit einer guten Körpersprache raus, haben dann die Situation, wo Dennis angeschossen wird und der Ball dann knapp neben dem Pfosten geht. Das ist eigentlich eine Situation, die dir Mut geben kann. Wenn es dann nach einer Minute, eine Minute später 3-1 steht, dann führt es natürlich nicht dazu. Und dann war es ein sehr schwieriges Spiel mit einer sehr guten Hoffenheimer Mannschaft, die unglaublich umschalten kann. Es ist schwierig, wenn du hinten liegst, weil du immer wissen musst, wenn du eine Situation nicht gut ausspielst, dass es dann schnell in die andere Richtung gehen kann. Wir machen dann trotzdem, ich glaube, aus einer Standard von den Hoffenheimern machen wir dann das 3-2, hat das Gefühl, jetzt sind wir drin, das kann was machen mit den Hoffenheimern. Die Hoffenheimer haben die Möglichkeit, das 4-1 zu machen. Das war, glaube ich, schon auch so ein entscheidender Moment, wo der Ball dann in den Pfosten geht und wieder rausgeht. Und dann ab dem 3-2 war es irgendwo gefühlt offen. Wir hatten das Gefühl, jetzt sind wir wieder drin, um dann auch kurze Zeit später in Unterzahl zu spielen. Und dann, ja, glaube ich, hat jeder gesehen, haben die Hoffenheimer uns am Leben gelassen. Wir haben trotzdem weiter gefightet, an uns geglaubt. Aber ganz klar ist, dass ein super aufgelegter Alex Nübel und eine nicht 100% effiziente Hoffenheimer Mannschaft dafür gesorgt haben, dass wir drin blieben im Spiel. Und dann hast du schon gesehen, in den letzten 6 Minuten in der Nachspielzeit hatten wir insgesamt 3 Chancen nochmal. Also wir können dann Gefahr entwickeln, vor allem wenn das Spiel natürlich offen ist. Hatten die Situation von Dennis, der vom eigenen Mann geblockt wird. Wir hatten die Situation von Thiago und dann letztendlich das Tor. Wahnsinnsspiel, glücklicher Punkt für uns, aber natürlich für uns ein Big Point. An der Stelle nochmal, ich habe es in der PK schon gesagt vorher, ein Riesenlob an die TSG, an Christian. Da entsteht was sehr Gutes und deswegen schauen wir mal, vielleicht packen wir es ja beide. Alles Gute.
Soweit der Trainer und ja auch er schwingt so ein bisschen rein in das von euch beiden schon so ein bisschen szenisch nachgestellte Wellenbad am Samstagnachmittag. Ich würde trotzdem gerne, ich habe es schon zu Beginn probiert, ich würde trotzdem gerne nochmal, Philipp, ganz kurz in die erste Hälfte beziehungsweise nochmal in die erste halbe Stunde reingehen, denn für mich ist was passiert bei dem Spiel, was unter der Ära Sebastian Hoeneß in meinen Augen ist jetzt nur meine persönliche Meinung, sehr, sehr selten passiert ist, nämlich, dass sich der Trainer bei der Startelf ein Stück weit vercoacht hat. Ich hätte einen Maximilian Mittelstädt nicht draußen gelassen. Ich hätte vermutlich auch einen Ermedin Demirovic nicht draußen gelassen, wobei du dann natürlich argumentieren kannst, naja, er kommt ja rein und macht genau das, was er dann machen soll als Joker, nämlich treffen und was er auch gegen Bremen gemacht hat. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass er das ja auch mit seinen beiden Wechseln dann, ich glaube in der 55., als es dann schon 3-1 stand, quasi korrigiert hat. Ich hätte diese beiden Wechsel ehrlich gesagt schon mit der Pause gesehen, aber irgendwie wirkte das auf mich im ersten Durchgang nicht konsistent. Der VfB sah da defensiv nicht wirklich gut aus.
Ja, er hat halt auch so ein Stück weit seine eigene Medizin zu schlucken bekommen, ja. Also aggressives Pressingverhalten, dann immer wieder mit langen Bällen operierende Hoffenheimer, die aus diesen Ballgewinnen dann anstatt eben das Umschalten flach zu spielen, ja, über mehrere Stationen das Spiel, dann kam halt sofort immer der lange Ball, VfB hoch aufgerückt, entsprechend große Lücken. Schaue ich das Tor an, was war das? Das glaube ich, war es 3-1, wo Touré dann von links reingibt.
Ja.
Ich meine, der Ball von Burger oder Brugger oder Burcher oder wie immer man den Kerl da ausspricht, den feiern sie in allen zur Spielzusammenfassung, aber was für ein wahnsinniger Pass und hier und da und tralala. Und ja, der war natürlich nicht schlecht, aber im Endeffekt ist einfach nur ein Langholz. Der spielt mit der englischen Naht das Ding die Linie lang runter, ja. Das Interessante ist, und dass der VfB sich davon halt wie eine Schülermannschaft aushebeln lässt, so, ja. Die laufen dann mit 3 Mann, da irgendwie versuchen sie noch das, damit nach hinten zu laufen, aber du weißt schon im Moment, wo der Bürger, wie auch immer, den Ball spielt, dass es ein Tor wird, ja. Und wir im Stadion, wir saßen da, Marco neben mir, Marco Seliger ist unser Nationalmannschaftsreporter. Der sieht jetzt relativ wenig VfB-Spiele live im Stadion, so, weil er halt andere Dinge normalerweise macht. Und der saß da mit weit aufgerissenen Augen und Mund und hat nur noch, jetzt guck. Das war alles, was er noch von sich geben konnte, weil du hast wirklich von sofort gemerkt, in dem Moment, wo der Ball den Fuß dieses Spielers verlässt, okay, jetzt knallt's, ja. Und so ein Tor darfst du einfach, das kannst du gerne kriegen, aber halt nicht auf dem Niveau und nicht, wenn du für eine Fußballmannschaft bist, die für sich selbst den Anspruch hat, Champions League spielen zu wollen, dann darfst du dich von so einem Ball nicht so aushebeln lassen.
Und trotzdem, Felix, als der VfB, das hast du vorhin auch schon herausgearbeitet, auch aufgrund Hoffenheimer Unvermögens, geschafft, irgendwie im Spiel zu bleiben. Das lag auch am zwischenzeitlichen Ausgleich durch Chris Führig. Gut, dass kurz darauf aus der Ecke wieder das Tor fällt, ist dann eben die andere Geschichte. Aber ich glaube, ein weiterer Satz, der bei der Pressekonferenz gefallen ist, ist, es war so ein bisschen das kleine PSG gegen Bayern. Und zwischenzeitlich hatte ich tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, weil auch dieses Spiel, also PSG Bayern wird ja von allen jetzt total hochgejazzt und sonst was, aber auch dieses Spiel lebte natürlich von defensiven Mängeln, sonst passiert so ein Spiel nicht.
Ja.
Und auch diese hast du natürlich extrem gesehen in diesem Spiel. Wie war das, also gab's den Moment für euch im Stadion, wo ihr gedacht habt, so, das war's? Weil ich glaube, das war so dieses letzte Fünkchen, na, ihr schüttelt beide mit dem Kopf, wo man denkt so, naja, wenn die Hoffenheimer es halt nicht zumachen, dann wird es halt vermutlich irgendwann bestraft. Und irgendwie zog sich das schon im ersten Durchgang auch durch den zwischenzeitlichen Ausgleich so dahin. Ne?
Deswegen, du sprachst gerade von defensiven Mängeln. Es gab halt auch offensive Mängel ohne Ende. Ja, also, guck dir mal das 1-0 an von Hoffenheim. Das ist ein pures Zufallstor. Ja,
ja,
als ob der Aslani den Ball dahin spielen will. Der schlägt ein Luftloch und deswegen geht der Streifschuss da raus und Kramaric riecht's halt, weil er halt Kramaric ist. Ja, und aber das Tor ist purer Zufall. Es darf nicht so weit kommen, dass ein Spieler nach einer Standardsituation in deinem Strafraum überhaupt so dasteht und so frei überhaupt agieren kann. Das darf nicht passieren, da musst du besser verteidigen. Das Tor von Demirovic ist ja fast eine Kopie von dem 3-1 von Hoffenheim. Auch da mit zwei, drei präzisen langen Bällen, dann starke Hereingabe und der in der Mitte hält dann noch einen Fuß hin, weil unser Nationaltorhüter das zweite Mal in Folge sein kurzes Eck nicht dicht machen kann. Ja, das Tor von Führig darf nie im Leben so fallen. Das ist das kurze Eck aus dem Winkel, von der Distanz. Nie im Leben darf das ein Tor sein. Ja, und deswegen, also es gibt defensive Mängel en masse zu notieren auf beiden Seiten und offensive aber halt auch. Ja, und dass dann hinten raus so ein Shootout rauskommt, ist ja, macht's fast schon wieder attraktiv. Und nachher sprechen alle von einem Spektakel. Aber der Grund dafür ist halt die Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten, vorne wie hinten.
Ja, wie Philipp schon gesagt hat, das waren ja auch alles jetzt keine, nicht sechsmal Weltklasse-Tor. Das ist ja, das erste hat er angesprochen, das zweite fällt halt auch nach der Ecke raus und wenn du vielleicht ein bisschen mehr Glück hast, hat irgendwer einen Fuß zwischen, das Ding halt nicht da hinten drin. Auch das darfst du so nicht kassieren, musst du so nicht kassieren, vor allem nach Standard nicht. Die beiden VfB-Treffer, wo Baumann nicht so ganz gut aussahen, wurden auch angesprochen. Von dir, Chris, glaube ein Punkt, wo ich kurz hatte, also mir hat so ein bisschen die Hoffnung gefehlt, einfach wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach, soll ich es nennen, genervt vom Spielverlauf, dann hast du auch noch Unterzahl, du hast gemerkt, die laufen an und du hast gemerkt, okay, nächster Pfostenschuss, nächstes Katzenleben, so wird es am Leben gehalten, wie gesagt, aber der Moment, wo ich glaube kurz gedacht habe, gut, das war vielleicht die Chance und jetzt kriegt man keine mehr, weil dieser Tomasch-Kopfball, der kurz vorm Ausgleich daneben geht, da dachte ich, gut, das war vielleicht das eine Ding, das kriegen sie noch, haben wir nicht genutzt, doof, diesmal kein Last mit Tor, hat wahrscheinlich den Jubel danach nochmal verdreifacht, weil ich den dann nicht mehr abkommen sehen, den dann unauf überragend weiterleitet, Stiller, da ist Baumann dann mal gut auf kurze Distanz, dann ist halt Tomasch doch da, aber ja, ich würde lügen, wenn ich über 90 Minuten geglaubt hätte, dass da wirklich noch ein Punkt bei rumkommt, dann auch noch ein Unterzahl natürlich, was ich, wie gesagt, weiterhin Maximum dämlich finde, 5 Minuten nach dem 3-2 fängst dir noch eine rote Karte, eine glattrote, so dass auch noch 2 Spiele ausfällst, gar nicht mehr dabei bist als Kapitän, bis zum Ende der Bundesliga-Saison zumindest, 20 Minuten Unterzahl, da wärst du dran gewesen, vielleicht wärst du sogar noch mehr gegangen mit 11 gegen 11, wer weiß. Die hat mich schon geärgert im Stadion, weil sie so ein bisschen unnötig aussah. Das kann man vielleicht auch anders lösen, das Tackling, ziehen halt oder schucken oder sowas, aber dreht man nicht die Achillessehne raus. Aber ja, wie gesagt, am Ende wichtiger Punkt, nicht ganz verdienter Punkt, gehen wir nachher auf den, bei den Daten so ein bisschen drauf ein, natürlich für den Moment wieder überragend gewesen. Also Tomasch gegen Freiburg, Tomasch gegen Hoffenheim, das sind Momente, die bleiben.
Die Karte kippt den Kick, so, ja, also die Karte gegen Atta, die kippt dieses Spiel. Du hast dann richtig gehend gemerkt, jetzt haben sie diese mit dem Rücken zur Wandsituation und plötzlich geht's, so, ja. Und Atta hat nachher im Gespräch mit mir zwei Dinge erfrischend klar und deutlich angesprochen. Das eine, das ist eine klare rote Karte, so, ich muss vom Platz fliegen, so, wusste auch sofort, ich bin fällig, da brauchen wir auch nicht rumdiskutieren, auch nicht lamentieren. Und das zweite war, es kann einfach nicht sein, dass wir immer wieder solche Einladungen brauchen, ja. Wir brauchen immer wieder diese Situation, dieses Muster ist wiederkehrend, das ist nicht das erste Mal in der Saison so, dass wir erst dann in der Lage sind, Top-Level abzurufen, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Ja, das muss eben eigentlich sofort da sein. Deswegen sagte ich eingangs auch, es ist halt schade, wenn du nicht diesen Grip hast in dem Moment, wo der Schiri anpfeift. Und das ist nicht nur Atta, der das angemahnt hat die Saison über. Es gibt viele Spiele auf den 50 oder was, die sie mittlerweile gespielt haben, wo du genau dieses Muster findest. UNAF hat es sehr oft auch angesprochen. Der Trainer hat es mehr oder minder deutlich mal auch öffentlich angesprochen. Das Problem ist, das Muster bleibt. Ja, es bleibt. Es geht nicht weg. Und das ist ein Thema, dem man sich widmen muss. Ja, letzte Saison, erinnert ihr euch noch, war im Nachgang in der Saisonanalyse, die sie gemacht haben, haben wir auch drüber gesprochen, eines der Hauptthemen, das sie definiert hatten als muss jetzt eliminiert werden, war Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Und das haben sie geschafft. Das haben sie diese Saison auch mehrfach bewiesen, auch mit dem Spiel im Endeffekt haben sie es bewiesen, dass sie Widerstandskraft haben, dass sie bis zum Ende da sind und glauben und machen und tun und auch in der Lage sind, Dinge noch zu drehen oder zumindest zu einem Punktgewinn zu führen. Und jetzt haben sie aber wieder so ein Feld. Jetzt musst du also wieder versuchen, in der Sommerpause das anzugehen und rauszunehmen, rausoperieren aus deinem Organismus. Anders geht's ja nicht, ja, weil offensichtlich waren sie nicht in der Lage, in ihrem laufenden Betrieb und auch in der Hatz, die es lange Zeit gab, mit alle drei Tage Spiel, das anzugehen. Ja, und da muss der Trainer ran, das weiß er aber auch.
Ja, ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass solche Spiele häufiger passieren, wenn man eine freie Woche vorher hat. Aber das ist nur so ein subjektiver Eindruck.
Wenn da ist nicht, was dran, Christian.
Ja, wenn du nicht ständig, nicht umsonst haben diese Sonntage nach Europa League Spielen häufig funktioniert, in der zumindest was die Ergebnisse angeht, ne? Aber auch was das Spielerische angeht, gab es da eigentlich sehr, sehr wenig zu bekritteln. Ich würde gerne noch ein paar Kleinigkeiten, so kleine Randaspekte aus dem Spiel rausgreifen, die in den ganz großen Zusammenfassungen nicht so zum Tragen gekommen sind, weil man sich dann natürlich meistens dann auf die Tore fokussiert. Die rote Karte habt ihr angesprochen, klar, ich bin auch der Meinung, die hat beim VfB nochmal so das letzte Atom rausgeholt an Kraft und an Willen und an Leidensfähigkeit. Was mir aufgefallen ist, haben auch viele gesehen, zugegeben, dass Alex Nübel das Torhüter-Duell gegen Oliver Baumann klar gewonnen hat, denn auch ohne Alex Nübel kommst du da nicht ran. Aber zwei andere kleine Aspekte. Der eine ist, und der dreht sich um die beiden Starstürmer der beiden Vereine. Dennis Undav, der zwar kein Tor erzielt hat, der aber nicht nur beim 3-3 mit seiner Brustverlängerung entscheidend da war, sondern es gab eine Szene mit Beginn der Nachspielzeit. Hoffenheim läuft in den 351. Konter gefühlt mit 3 gegen 2, mit 4 gegen 3. Und es ist Dennis Undav gewesen, der am eigenen Strafraum einen Ball erobert hat. Und das ist eine Szene gewesen, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Die andere, die geht dann eher in Richtung Hoffenheim. Ich weiß nicht, wie ihr das, vor allem vielleicht Philipp, du auf der Medientribüne erlebt habt. Der Ilzer nimmt den 90+1 Kramaric raus. Und in dem Moment, in den letzten 4-5 Minuten, herrscht bei Hoffenheim im 16er Kraut und Rüben und Panik. Und Baumann schlägt die Abschläge ins Seiten aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem einen Wechsel zu tun hatte, aber Kramaric war nicht umsonst derjenige, der, glaube ich, am sauersten war von allen, der sich das von der Bank anschaut.
Ich hätte den in der Mixzone hören müssen. Der stand neben mir und hat, also ich habe nur von der Seite zugehört, weil die Hoffenheimer Kollegen haben eine Traube mit ihm gebildet. Der hat alles in Schutt und Asche gelegt. Den ganzen Laden. Der hat gesagt, das ist vielleicht das schlimmste Spiel meiner Karriere bezogen auf die Unreife, die wir an den Tag gelegt haben. Wir haben hier alles im Griff, spielen 25 Minuten in Überzahl und führen uns auf wie so eine F-Jugend-Schülertruppe.
Ja.
Ja. Dann hat er in diesen Worten gesagt, aber er hat mehrfach das Wort unreif und katastrophal und so kann man nicht auftreten und wirklich vielleicht das schlimmste Spiel meiner Karriere bezogen auf genau solche Themen. Der war stinke sauer. Mhm. vielleicht. Es war dem vollkommen egal. Ich habe ihm einen Vertrag verlängert, mach zwei Buden, meine Kinder sind da, das hat dem alles scheißegal. Der war so stinkig, weil ich gesagt, wir können uns doch nicht so anstellen, weil das ist halt auch genau das, was sie dann, wenn du international spielst, fliegt dir genau das um die Ohren. Da reicht halt ein Sporting Braga oder was weiß ich was, um dir das aufs Brot zu schmieren und dich komplett zu verhauen, wenn du nicht in der Lage bist, mit solchen Situationen entsprechend umzugehen. Ja, Unreife, taktische Unreife vor allem, hat er damit natürlich gemeint, ja, logischerweise. Und das war beeindruckend, weil die Kollegen, die da saßen, die da oder standen, die haben halt auch gedacht, ja, der erzählt jetzt halt ein bisschen was und schöner Tag und zwei Buden gemacht, ja, hat leider nicht gereicht. Und der hat losgelädert in einer Art und Weise, dass sie alle auch mit offenem Mund da standen.
Habe ich euch doch gesagt, von dem kannst du was erwarten.
Ja, ich noch 50. mein Trikot ausziehe beim Jubel und das Ding geht noch 3 Tage.
Ja, ja, genau. Jubel. Auch das hat eine Rolle gespielt, Felix, korrekt.
Definitiv.
Ja. Aber diese ganze Szene, wir hatten es vorhin von Unvermögen und auch Qualität, offensiv wie defensiv, das 3-3, schaut euch das mal in unterteilt in einzelne Segmente, dann siehst du das, was wir vorher diskutiert haben, in 5-6 Sekunden in beiden Extremen massiv ausgeprägt. Der Pre-Assist von Undav ist reine Weltklasse. Mit dem Abklatscher von der Brust. Absolutes Unvermögen, dass Schiller nicht in der Lage ist, den Ball an Baumann vorbeizubekommen. Das ist ein klares Tor schon von dem. Den musst du machen. Ja.
Aber ganz kurz, Philipp, Stiller darf eigentlich bei den zwei Spielern, von denen er in Klammer genommen wurde, eigentlich auch gar nicht zum Abschluss kommen.
Nee. Genau, der darf gar nicht an den Ball kommen. Aber wenn du an den Ball kommst, musst du ihn machen. Ja,
ja. Ja.
Und dann Baumann, der in einer reflexartigen die Hände hochreißt, das Ding noch blockt und dann Thomas, der richtig dasteht. Und dann auch noch beinahe, der jubelt nämlich schon, bevor er eigentlich den Ball berührt. Weswegen Baumann beinahe noch rankommt. Wenn der 5 Zentimeter größer ist, wehrt er den Ball ab. Und das Spiel geht 3-2 für Hoffenheim aus.
Der Abschluss war nicht gut.
Der Abschluss war überhaupt nicht gut. Ja.
Zum Glück war er halt einen halben Meter vom Tor.
Ja. Da war alles, also wirklich High and Low Lights innerhalb von 5-6 Sekunden war alles drin, was diese Partie beschreibt. Ja.
Also frei nach der Jubel. Das war wirklich, ja. Das war
natürlich
vollkommen
auch.
Banane. Also das, ja, das ist.
Aber was, ohne Undavs Geistesblitz passiert überhaupt nichts.
Nee.
Ja, wenn der nicht in der Lage ist, den Ball, ich glaube von der Leveling oder von Asignor kam er, von der Seite Asignor. Rechts auf jeden Fall, Asignor. Wenn der nicht in der Lage ist, den Ball so zu spielen, wie er ihn spielt, dann passiert hier halt, passiert das einfach alles gar nicht. Ja? Und das ist schon großartig gewesen. Das muss man, kommt auch kaum zur Sprache. So, ja? Weil alle immer nur dann auf das gucken, auf die letzte Sequenz und dann eben Thomas, der ihn da rein drückt irgendwie.
Kirsche auf die Sahne dann in meinen Augen dann noch Schiedsrichter Sascha Stegemann, der, obwohl er 6 Minuten Nachspielzeit angezeigt hat, das Tor in 90+5 fällt, irgendwann sagt, ach komm,
ja.
Lass bleiben.
Sascha Stegemann sag ich überhaupt gar nichts mehr. Du kriegst mich nicht, Christian. Mit der Nummer kriegst du mich diesmal nicht.
Ich habe nur ungläubig geschrien, der hat abgepfiffen. Weil ich dachte auch, wir kriegen nochmal 3 Sekunden oben drauf, der Baumann steckt mal ein Langholz nach vorne. Ungläubig geschrien, der hat abgepfiffen. Das war...
Gut, was soll man sagen? Ich glaube, aus VfB-Sicht, 3-3 gewonnen. Ich glaube, anders kann man das gar nicht formulieren. Was die Zahlen zu dem Spiel noch zu sagen haben, das hören wir jetzt.
Der Mein VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer wird es nicht sehr überraschend sein, dass ein Hoffenheimer Sieg möglicherweise verdienter gewesen wäre. Oder ist es doch ein bisschen knapper gewesen?
Also die Daten bring's gar nicht so klar auf den Punkt. Ich bin noch ein bisschen auf Ursachenforschung und ich vermute mal die Pfostenschüsse, die ja oft nicht so richtig gescheit gewertet werden als Torschüsse und schieß mich tot, aber erstmal die Zahlen, bevor hier Begründungen gesucht werden. Expected Goals listet die Bundesliga 2,95 bei Hoffenheim und 2,3 beim VfB. Das ist gar nicht so der Riesenunterschied. Trotzdem der vierthöchste Wert der VfB-Gegner, also trotzdem natürlich ein hoher Wert bei Hoffenheim, fast 3 Stück. Schüsse aufs Tor ist recht deutlich dann mit 11-4, also wirklich auch Schüsse aufs Tor, nicht Torschüsse. Auch das zweithöchster Wert der VfB-Gegner und die Bayern sind da oben mit dabei, noch Platz 1 und Platz 3, also auch das ein hoher Wert, da ist relativ deutlich geworden. Großchancen, das finde ich faszinierend, von FotMob die Listen 4-5. Also für den VfB sogar. Sagt auch da vielleicht Thema Pfostenschüsse zähle ich als Großchance. Anders kann ich es mir nicht wirklich herleiten. Ballbesitz, auch das ist wieder spannend. Trotz Unterzahl beim VfB, 20 Minuten lang, 20 Minuten plus, hat der VfB 54%. Also das ist einfach eine Konstante. Egal wie das Spiel läuft, der VfB hat mehr Ballbesitz. Pässe waren vergleichsweise wenig auf beiden Seiten, also VfB wie VfB-Gegner, 344 bei Hoffenheim, 407 beim VfB. Auch die Passquote hat sich diesem wirren Spiel so ein bisschen angepasst, 78% bei Hoffenheim und 81% beim VfB. Das ist auch vergleichsweise schwach beim VfB, diesmal eigentlich gefühlt nie unter 86 oder sowas in die Richtung. Ecken 4-5 war nicht so viel los. Laufleistung war ein Unterschied, 120,27 Kilometer bei Hoffenheim, 112,46 Kilometer beim VfB. Klar, auch da 20 Minuten Unterzahl, aber es ist jetzt nicht der ausschlaggebende Grund für 8 Kilometer Unterschied. Und auch trotzdem hier nochmal klar zu sagen, viertniedrigster VfB-Wert. Also das war nicht die beste Leistung, was das angeht. Was Top-Leistung war auf beiden Seiten, waren die Sprints. 190 bei Hoffenheim, 178 beim VfB. Ist auf beiden Seiten, also für die VfB-Statistik und für die Gegnerstatistik, der dritthöchste Wert jeweils. Und auch das wieder Ballbesitz, was der VfB eigentlich immer hat, hatten sie auch diesmal 100 gewonnene Zweikämpfe beim VfB, 89 bei Hoffenheim, da wieder ein leichtes Plus. Und die Fouls waren extrem viel, also bei Hoffenheim, der VfB hat 9 Stück gemacht und Hoffenheim 18, das ist der zweithöchste Wert der VfB-Gegner. Ich glaube, nur Union Berlin toppt den Wert noch, und dann wissen wir, auf welchem Weg wir da sind. Kommen wir zu ein, zwei weiteren Geschichten noch. Chris Führig ist anzusprechen, letzten Drei-Liga-Spielen, die er begann, traf er immer. Diesmal ja auch bei dem 3:3 das erste Tor, was Philipp angesprochen hatte. Und auch hier, wir hatten angesprochen, Kramaric zum vierten Mal in dem Kalenderjahr war er mindestens zweimal erfolgreich, immer in Heimspielen, auch das ist eine starke Statistik. Und nun auch das beim VfB und Hoffenheim, hat man auch vorm Spiel so ein bisschen angeteasert, zum vierten Mal hintereinander unentschieden gespielt. Das reiht sich langsam auch ein bisschen ein. Und natürlich auch Joker-Tore, Demirovic, Tomasz, 16. Joker-Tor vom VfB, neue Vereinsbestmarke, die jetzt noch weiter ausgebaut werden kann in den nächsten zwei Spielen. Und wir haben noch eine weitere Club-Bestmarke, die läuft. Der VfB ist aus den letzten 20 Liga-Auswärtsspielen immer mindestens ein Tor. Wie gesagt, die läuft schon, die Club-Bestmarke, und kann immer noch mit dem Spiel in Frankfurt weiter ausgebaut werden. Und auch das haben sie eine Marke zumindest egalisiert. Zum ersten Mal seit der Saison 1981 haben sie wieder 100 Pflichtspieltore erreicht. Das jetzt in 50 Pflichtspielen. Auch das ist natürlich bockstarker Wert. Und ich muss nochmal ansprechen, 13.000 VfB-Fans in Hoffenheim. Und zum Schluss natürlich noch eine Christian Pavlic-Spezialanfrage, die am heutigen Morgen eingeflattert ist. Was ist denn mit diesem 0:1? Warum liegen die immer hinten? Wie oft lagen die hinten? Nun sind sie ja 3 Spiele in Folge in Rückstand gewesen seit dem Hamburg-Spiel. Hab mal die ganze Saison angeschaut. In Bundesliga haben sie 32 Spieltage bisher. 14 Mal lag der VfB mit 0:1 in Rückstand, was schon eine Marke ist. Davon haben sie noch 4-mal gewonnen, 4-mal Remis gespielt und 6-mal verloren. Tat ihnen also nicht gut, um es mal ganz doof zu sagen. Im Pokal waren es 2-mal der Fall, in Braunschweig und eben gegen Freiburg vor kurzem. Logischerweise beides gewonnen. Am drastischsten ist Europa League. In 12 Spielen haben sie da 6-mal 0:1 hinten gelegen und kein einziges Spiel davon mehr gewonnen und alle verloren.
Danke, Felix, auch für die Zusatzinfos.
Philipp hat noch morgendliche Arbeitsaufträge. Zwei Dinge. Das waren nie im Leben 13.000. Also das kann mir irgendjemand erzählen, aber das glaube ich nicht. Ich müsste mich schon sehr, sehr, sehr schwer täuschen, was mein Auge angeht und was mein Schätzvermögen angeht, wenn es mehr als 10 waren. Ja.
Die Quelle ist die falsche 9, die ja immer Zuschauerzahlen listet, die meistens ganz gut sind. Ich denke mal, über 10 waren es auf jeden Fall. Es waren nicht die 16 in den letzten beiden Jahren, da war ich auch jeweils vor Ort, das war schon mehr und logischerweise mehr wegen freier Verkauf. Ich wäre irgendwo in einem großen Spalte von 10 bis 13.000 auch gewesen, irgendwo in dem Bereich.
Und das zweite Punkt zu dem Thema Joker-Qualität, da habe ich euch ein Stück geschrieben dieser Tage, verlinken wir euch in den Shownotes. Es wird noch ein bisschen besser, wenn man auf Scoring guckt und nicht nur auf Tore. Ja, aber der VfB ist die zweitbeste Mannschaft, was Tore von der Bank angeht in Deutschland nach dem FC Bayern. Sollte man auch nicht glauben, aber ist tatsächlich so. Und wie gesagt, am Wochenende 2 Stück von der Bank gebracht. Ja, die beiden, Demirovic und Tomasz, die kommen beide als Einwechselspieler in die Partie.
Ja, das, dieses Spiel, was irgendwie so vieles von dem zusammenfasst, was eigentlich auch die Saison des VfB gut beschreiben könnte. Wenn wir jetzt auf die Lage im Kampf um die Champions League Quali um Platz 4 blicken. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du Platz 4 brauchst, okay? Was jetzt hier in den zwischen Deutschland und Spanien im Europapokal passiert, können wir sowieso nicht groß beeinflussen. Spanien hat noch einen leichten Vorteil, aber gehen wir mal von 4 aus. ist natürlich am Samstag um 18:30 das passiert, womit eigentlich fast zu rechnen war. Nachdem sich Hoffenheim und Stuttgart die Punkte genommen haben, hat Leverkusen die Chance beim Schopf ergriffen. RB Leipzig mit 4:1 aus dem Stadion geschossen und sich an beiden vorbei gespielt in der Tabelle. Aufgrund von 3 Toren jetzt besser Bayer Leverkusen als der VfB. Alle 3 Mannschaften, Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim bei 58 Punkten. Es trennt sie nur das Torverhältnis und die Tatsache, dass es jetzt natürlich am Samstag zum direkten Duell Stuttgart-Leverkusen kommt, die bringt gleich 2 Geschichten mit sich. Die eine ist, es können sich eigentlich beide Mannschaften nicht leisten, auf Unentschieden zu spielen, weil natürlich die Gefahr von Hoffenheim droht, die zu Hause gegen Werder Bremen spielen. Und das andere, Philipp, wie ich es drehe und wende, ich glaube, wenn der VfB Vierter werden will, und das ist ja von allen auch, also ist das große Ziel ausgeschrieben, dann wird er beide Spieler gewinnen müssen. Andernfalls ist es schwer zu glauben, dass Leverkusen oder Hoffenheim am letzten Spieltag patzen, in meinen Augen.
Also so ein bisschen mache ich es ja tatsächlich an meiner großen Klappe fest. Ja. Seit ich gesagt habe, die holen da noch 12 Punkte, geht nichts, ja, mehr in Sachen dreifach Punkten. Aber das ist da, also ich finde, du hast jetzt tabellarisch natürlich sauber abgearbeitet. Das ist das Bild. Was es, finde ich, eindrücklicher macht, ist einfach der Blick auf die letzten 5 Spiele der Top-Teams. Wenn ich mir die Top 5 angucke, die Top 6 angucke, dann ist der VfB da die Mannschaft mit der schlechtesten Bilanz. Ja, also die Formkurve zeigt deutlich nach unten. Nur 1 Sieg aus 5 Spielen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Da ist selbst Hoffenheim besser. Mit 2 Siegen, 2 Unentschieden und nur 1 Niederlage. Und Leipzig und Leverkusen mit den Bayern das beste Team. Die Bayern haben gar nicht verloren, nur einmal unentschieden gespielt. Und Leipzig und Leverkusen halt jeweils nur einmal verloren aus den letzten 4. Und diese Kurve, die macht mir tatsächlich Sorgen und lässt mich daran zweifeln, ob der VfB diese 6 Punkte schafft, die er braucht, hast du richtig gesagt, wenn er Champions League spielen will.
Und ich bleibe auch dabei und deswegen habe ich auch diese Geschichte mit Platz 5 zu Beginn so ein bisschen ausgeklammert. Das ist tatsächlich jetzt noch mehr so, dass es danach aussieht, als sollte der VfB die Saison als 4. oder 6. wahrscheinlich abschließen, weil wenn du Leverkusen nicht schlägst, fällst du vermutlich auf 6.
Ja.
Und wenn du sie schlägst, dann hast du einfach sehr, sehr gute Chancen auf 4. Also Wahrscheinlichkeitsrechnung war jetzt in Mathe nicht meine große Stärke, Felix, aber ich glaube, dass tatsächlich dieses Rumgerechnen im Europapokal, der gerade da noch läuft, aus VfB-Sicht gar nicht so elementar ist. Wenn das dann am Ende ist, gebe ich euch beiden ein Getränk eurer Wahl aus, aber ich glaube es nicht.
Ja, das, also mich hat vor allem das Leverkusen-Ergebnis schon genervt auf der Rückfahrt.
Sag bloß.
Hoffenheim, Sinsheim, wie auch immer.
Sag bloß.
Weil, also, keine Ahnung, es gibt da auch so ein paar Vereine, dann auch Leipzig dabei, auf die du einfach nicht verlassen kannst, wie der BVB, der auf einmal dann der Konkurrenz die Punkte hinterherwirft. Vor allem Verlierer von mir aus in Leverkusen, die verlieren halt 4-1. Das ist halt, wir haben ja wirklich das Thema Torverhältnis. Das sind diese 3 plus Tore einfach. Aber die Aufgabe bleibt ja gleich. Und du wusstest ja schon mit dem Abpfiff, du hast hier einen Punkt in Fürth aus Hoffenheim, der ist elementar wichtig. Da war noch die Hoffnung da, dass Leverkusen das nicht gewinnt oder zumindest nicht, ja, unentschieden spielt, vielleicht gegen Leipzig, ist nicht passiert. Aber ja klar, jetzt hast du dich noch mehr in Bredouille gebracht, als du eigentlich eh schon warst. Jetzt musst du halt die Dinger ziehen. Leverkusen zu Hause ist auch nicht unbedingt die schönste Ansetzung für den VfB historisch. Frankfurt auswärts musst du gucken, wie da die Lage ist. Eigentlich nicht so gut. Aber auch das ist ein gefährliches Spiel. Also ja, ich glaube, der neutrale Fan würde wahrscheinlich schon sagen, okay, wenn jemand rausrutscht, glaube Leverkusen hat dann noch Hamburg und Hoffenheim müsste noch Gladbach haben, dann vermutlich der VfB. Aber ich halte es auch absolut nicht für unausgeschlossen oder ausgeschlossen, dass die am Samstag zu Hause gegen Leverkusen gewinnen. Dann sieht die ganze Geschichte schon wieder ganz anders aus. Also ist für mich alles weiterhin komplett offen.
Und immerhin, Philipp, das wirst du sicher aus deiner Zeit bei der SV Eintracht bestätigen können. Das Schönste, was es als Sportler geben kann, ist, wenn man die Dinge in der eigenen Hand hat. Und genau das ist mit dem 3-3 in der Nachspielzeit passiert. Hätte der VfB es verloren, wäre es wohl rum. Durch das 3-3 alles in der eigenen Hand. Und was Schöneres gibt's für einen Profisportler nicht. Und ich glaube auch für einen Amateursportler.
Nein, das ist so, ja. Und das wissen die Jungs auch, ja. Es sollte sie jetzt halt nur zu Höchstleistung beflügeln. Und nicht dazu zu veranlassen, mit Badelatsche und Pizzaschnitte ums Stadion rumzulaufen. Ja, aber
Das wird so böse WhatsApps geben.
Ich weiß. Aber ihr wisst, was ich sagen möchte. Also das ist jetzt halt einfach elementar. Es gibt jetzt nichts mehr, wo noch ein bisschen taktieren und ausruhen und mal gucken und nein, jetzt einfach noch 180 Minuten voll auf die Nuss und dann guckst halt am Ende, was es bei rauskommt. Ja, aber ich hoffe, dass sie das hinbekommen. Ja, mit den Fans im Rücken auch. Ja, die wirklich eine Rolle spielen. Das hast du auch am Felix hat das schon an ein paar Stellen jetzt ganz eindrücklich gesagt. Das war auch in Hoffenheim so. Das ist in jedem Halbspiel sowieso so. Ja, die ihr da draußen jetzt uns zuhört und die ihr in diesem Stadion steht oder auswärts irgendwo mit dabei seid, ihr seid wirklich ein Faktor. Ja, wenn es ist was anderes, wenn es Ausnahmen darstellt, dass die Fans mal was für dich biegen. Aber sie machen es halt jede Woche. Es ist einfach seit Hoeneß da ist, mindestens, eigentlich schon länger, Woche für Woche für Woche gegeben. Wenn du gegen den VfB spielst, spielst du nicht gegen 11, sondern du spielst gegen 60.000 oder 10.000 oder von mir aus falsche 9, 13.000. Mir egal, ja. Aber du hast nicht nur die Mannschaft als Gegner, sondern du hast diesen ganzen tausendköpfigen Brustring, den du bezwingen musst. Und das ist ein unfassbares Pfand und darauf wird es jetzt auch am Wochenende ankommen und auch in Frankfurt wieder ankommen. Da gehen auch dann 5.500, 6.000 mit. Als ob da ein Platz frei bleiben würde in diesem Auswärtsbereich. Im Leben nicht. Ja?
Meiner nicht.
So, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Haken dran. Kurzes Päuschen und dann
haben wir auch nur 35 Minuten über.
Nee. Ja. Na gut, bei so vielen Geschichten, die das Spiel geboten hat. Wir können euch aber versprechen, es geht auch gleich nach der Pause mit sportlichen Höchstleistungen aus dem Globus des VfB Stuttgart weiter. Bis gleich.
Werbung. Christian, du kennst das doch sicher auch.
Was denn, Philipp?
Du hörst deinen Lieblingsfußball-Podcast, der Blick auf den Spieltag ist dran und dann plötzlich Werbung. Was machst du?
Na, ist doch klar. Ich checke die Spiele kurz in der App und schaue mir die Wettquoten an.
Und wo machst du das?
Natürlich bei Bet365 Sportwetten, denn die haben super Quoten. Und weißt du was noch?
Nein, aber das wirst du mir sicherlich gleich sagen.
Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, Neukundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredit sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben.
Okay, wow. Das wusste ich nicht, aber das schaue ich mir gleich mal an.
Eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe finden Sie auf buwei.de.
Werbung Ende.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Da sind wir zurück und haben gleich zweimal das halbe Dutzend zu bieten.
Es war so klar.
Steigen wir direkt mal vielleicht ein mit der U21, die und Philipp, damit hat sich sehr, sehr viel von dem bewahrheitet, was du angekündigt hast, die den Aufstiegsaspiranten RW Essen mit 6-1 aus dem Asbacher Stadion fiedelt, den vermutlich den Aufstieg vermiest und es bewahrheitet sich das, was du gesagt hast, nämlich, dass sich diese Mannschaft vor allem an den großen Gegnern zu Bestleistungen motivieren lässt.
Ja, ich habe auf dem Rückweg von Sinsheim noch auf der Autobahn den Nico Willig erreicht und mit ihm ein paar Minuten telefoniert. Er ist auch gerade nach Hause schon gefahren. Und als ich dann hier und da versucht habe, den einen oder anderen lobend etwas in den Vordergrund zu rücken, habe ich gesagt, hör mir auf, das sind die gleichen, die ja letzte Woche gegen Havelse verloren haben. Ja, also, ja, das ist einfach nicht wegzudiskutieren und die Gründe haben wir hinlänglich besprochen. Zwei, drei Themen, die mir aufgefallen sind. Einmal, Essen-Fans sind wirklich, also sowas macht man nicht. Ja, ich meine, das hat leider, ist es mittlerweile, gehört es offensichtlich zum guten Ton, Sanitärbereiche in Auswärtsstadien umzumöblieren, ne, aber das ist einfach Quatsch. Lass das bleiben. Das gilt auch für VfB-Fans, die solche Ideen haben oder meinen, sie müssten auf dem Weg nach München vor Autobahnraststätten koten und so ein Zeug. Ja, gab es alles leider auch damals zu beobachten. Ist noch nicht so lange her. Und das andere ist, der VfB hat da schon, also sag ich mal, die vier vorne, da musst du auch in der zweiten Liga eine Weile laufen, bis du sowas findest, ja. Also David, Diel, Cesar, Arevalo, das ist schon Brett, ja, wenn du mit denen da auftreten kannst, ja. Und da hat noch einer gar nicht mal an seinem Limit gespielt. Justin Diel seit Wochen außer Form. Der spielt zwar immer, darf spielen, aber da geht irgendwie gar nichts, ja, seit Wochen und so auch gegen Essen. Aber Arevalo, da hast du auch zum Beispiel gesehen jetzt, warum ihn der VfB verpflichtet hat, ja. Diese Eiseskälte vorm Tor, ja, das sind jetzt alles natürlich Konter, da rennt ja Essen quasi lachend in die Kreissäge rein, alle bei allen drei Toren, aber du musst ja auch erstmal so machen unter Gegnerdruck und so kalt bleiben vor dem Tor und es dann einfach da reinschieben. Da bin ich gespannt, ob der Sommer jetzt dazu beitragen wird, dass der junge Mann vielleicht einen Schritt macht und dann in anderer Form nächstes Jahr in der Liga, zwei Ligen weiter oben für Aufsehen sorgt, weil das konnte er ja bisher in der Profimannschaft überhaupt nicht nachweisen, das Niveau, das man ihm attestiert.
Und auch dieses Ziel, das man sich noch intern gesetzt hat, die beste zweite Mannschaft zu werden, ist nahezu erreicht. Man hat jetzt zwei Spieltage vor Schluss, 6 Punkte vor, besseres Torverhältnis, also das dürfte eigentlich auch gut ausgehen. Theoretisch dicht machen kann man das auch, wenn man punktet, beispielsweise jetzt eben am kommenden Samstag 14 Uhr auswärts bei Hansa Rostock. Ich glaube, das ist die nächste, das ist auch so ein Highlightspiel auswärts für die Jungs in der dritten Liga. Ich glaube, da freut sich Nico Willig auch sehr drauf, ne? Dann war das sozusagen das halbe Dutzend Nummer 1, das halbe Dutzend Nummer 2, das hat die U17 vollbracht. Im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft 6-0 gegen den Karlsruher SC. Das habe ich mir angeschaut und das war tatsächlich eigentlich eine Blaupause des Achtelfinals in der Woche davor gegen Hannover. Eine Mannschaft, die aus Karlsruhe, die sich noch 20 Minuten gewehrt hat, irgendwie versucht hat, das Beste hinzukriegen, aber mit dem ersten Tor geht's dann oft dahin und der VfB spielt sich da teilweise in einen Rausch. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie die Mannschaft von Daniel Jungwirth da agiert, auch nicht nachlässt, im zweiten Durchgang weitermacht. Der KSC, da waren auch einige Fans da im Stadion, die wollten dann irgendwann auch nur noch weg, haben aber auch die Überlegenheit des VfB in dem Spiel natürlich anerkannt. Wie kann es auch anders sein? Das war eine klare Nummer, 6-0 und die Mannschaft steht damit im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft und dieses wird ausgetragen wieder auf Platz 1, Samstag 11 Uhr gegen den FC Augsburg, gegen die Fuggerstädter. Und das ist
auch den lässt er natürlich
geil, oder? Ein halbes Dutzend und die Fuggerstädter in einem Block. Besser geht's eigentlich nicht. Ist natürlich eine super Gelegenheit für viele VfB-Fans, die gegen Leverkusen ins Stadion gehen wollen, vorher sich die U17 reinzuziehen und die Zeit zwischendrin kann man, glaube ich, an diesem Wochenende in Bad Cannstatt auch irgendwie gut rumkriegen. Und das Wetter soll auch sehr gut werden.
Stichwort lecker Bierchen.
Unter anderem. Übrigens, der Vollständigkeit halber, was die Endrunde der U17 angeht, in den anderen Viertelfinalspielen Augsburg, also jetzt der Gegner des VfB, hat sich durchgesetzt gegen Köln. In den anderen beiden Spielen sind Schalke und Dortmund gescheitert. Das andere Halbfinale findet jetzt statt zwischen Magdeburg und Hoffenheim. Also Magdeburg, Hoffenheim, Augsburg und der VfB sind die 4 verbliebenen Vereine, die um die U17-Meisterschaft kämpfen.
Damit ist eigentlich auch schon klar, dass es jetzt nur noch ein Ziel geben kann, ne?
Ja.
Für die Mannschaft. Und ich würde gerne, aber da ich in guter alter Tradition Mitte, Ende Mai mal wieder in Urlaub war und einfach nicht da bin, werde ich es mir wahrscheinlich auf der Autobahn reinziehen. Ja, im Second Screen habe ich übrigens auch auf der Hinfahrt nach Hoffenheim. Ich war Beifahrer, dann habe ich schön auf YouTube den Stream mitschauen können. So bis 60. Minute ungefähr haben wir mitgeguckt und dann wurde es dann im dortigen Stadion wichtiger und wir mussten aus der Übertragung raus, aber da war der Fisch schon putzt, wie man so schön sagt. So ja, und mir hat besonders gefallen, dass es halt keine, es gibt nicht diesen Go-To-Guy, ja, zum Beispiel dem langen, der Sergio zum Beispiel, der von Nürnberg gekommene Stürmer, der lang aufgeschossene mit ukrainischem Hintergrund, der wäre ja eigentlich prädestiniert, aber das ist nicht so, sondern es sind halt einfach, da sind 10 drin, die Buden machen können, ja. Lass mal ein Torwart auch so vor, aber die anderen, die können alle treffen und so verteilen sich auch die Schützen entsprechend. Ja.
Wobei ich auch den Torhüter noch nicht mal ausklammern würde. Es gab eine Szene in der zweiten Hälfte, überragender Abwurf. Rechts raus in den Lauf des Flügelspielers. Also selbst da, und man merkt es auch an den lauten Kommandos, die da von hinten kommen, diese Mannschaft ist komplett intakt. Und
so ist es.
Die ist hungrig nach Erfolg. Das sieht man einfach
in jeder Sekunde. Ist auch ein extrem guter Jahrgang. So sagen sie auch intern. Das ist einer der besten, den wir in den letzten 5 bis 10 Jahren hatten. Ja, bin gespannt, was da passiert mit den Jungs. So Leute wie Karangelis beispielsweise, die erwarte ich auch relativ schnell bei Willig, ehrlich gesagt. Die machen bei Ratgeber gar nicht lange Stationen, meine ich. Oder schätze ich, hoffe ich vielleicht.
Die VfB-Frauen, Felix, sind ganz kurz davor. 2-0 gewonnen beim VfL Bochum und mit einem Heimsieg am kommenden Sonntag 14 Uhr zu Hause gegen den bereits als Absteiger feststehenden vorletzten VfL Wolfsburg 2. Mit einem Heimsieg in diesem Spiel sind die Frauen oben.
Die machen auch nicht lang Stationen, um das zu übernehmen, was ja großartig ist. Also es war ja, in Gefahr wäre falsch, aber kurz kam ja ein bisschen ein Stressmoment rein mit Gerber-Entlassung und huhi, was ist jetzt los? Zu Hause das große Spiel gegen Mainz verloren. Die haben das Ding wieder in die richtigen Bahnen gelenkt und VfB-Frauen war ja von Beginn an ein schönes Projekt, was eigentlich auch lange irgendwo überfällig war. Und dass es jetzt so erfolgreich durchläuft, dahin, wo es hin soll, ist ja großartig. Dann hoffentlich, wie gesagt, hat der Philipp oder wir generell ja oft schon angesprochen, hoffentlich in den nächsten Jahren auch mit noch mehr Aufmerksamkeit, in welchem Stall und welcher Form auch immer.
Das ist mein erster Arbeitstag übrigens. Dann nach dem Urlaub ist das finale Spiel beim SC Sand. Ja. Ich werde da hinfahren und zwar nicht einfach mit einem Poolfahrzeug aus unserer Redaktion, sondern ich mache gemeinsam mit Holger Laser ein Pubquiz in einem fahrenden Fanbus. Ja, es gibt anscheinend mehrere Fanbusse, die zu den Frauen herunterfahren. Und in einem bin ich gebucht mit dem Laser. Wir machen ein Pubquiz und unterhalten die Leute auf der Fahrt. Vielleicht gibt's da auch schon das Stichwort lecker Bierchen, aber wir werden sehen.
Das ist
und
ja
dann
Wahnsinn.
Gehen wir da unten in Sand eine große Party feiern, weil auch die Sendinnen, wie immer, die können ja auch aufsteigen. Also die ersten zwei gehen ja hoch, weil die Bundesliga auf 14 Teilnehmer aufstockt. Also die Frauenfußball-Bundesliga in der kommenden Saison, die machen den Sprung von 12 auf 14 und deswegen gehen zwei hoch. Und das dürften dem Vernehmen nach oder der aktuellen Situation nach wahrscheinlich jetzt der VfB und eben Sand sein.
Wobei Sand am vergangenen Wochenende verloren hat und ja, dementsprechend nur noch zwei Punkte Vorsprung auf Mainz hat. Das heißt, ja, die Sanderinnen, Sander, wie nennt man? info@meinvfb.de. Die Sanderinnen, die Spielerinnen des SC Sand werden aller Voraussicht nach am letzten Spieltag gegen den VfB Punkte brauchen, wenn sie nicht von Mainz überholt werden wollen. Also das ist eine spannende Konstellation. Man hat ja lange so ein bisschen drauf geschielt, dass möglicherweise schon vor dem letzten Spieltag beide als Aufsteigerinnen feststehen könnten. Das muss jetzt nicht zwingend so sein, aber der VfB hat jetzt die mit Abstand besten Karten. Meppen ist endgültig auch rechnerisch abgeschüttelt. Die sind 8 Punkte weg. Vor Mainz hast du 5 Punkte Vorsprung und eben Sand, die verloren haben vergangene Woche, vor denen hast du auch 3 Punkte Vorsprung. Aber Philipp hat es gesagt, 2 steigen auf. Und mit einem Sieg am kommenden Sonntag kann man das schon unter Dach und Fach bringen und Philipps Busquiz-Tour in allen Ehren. Aber auch am kommenden Sonntag werden wir natürlich vor Ort sein und für euch dann da sein. Sollte es da schon soweit sein. Unser Sportchef Dirk Preis unter anderem hat sich angekündigt, wird da runterfahren. Also auch da, wenn es da soweit ist, dann könnt ihr das auch bei uns euch reinziehen, alle Informationen und vor allem alle Emotionen, mit denen, glaube ich, zu rechnen sein wird am Sonntag. Und ich gehe da fest davon aus, diese Mannschaft jetzt auch nach dem Trainerwechsel so gefestigt, ohne Gegentor, da sollte das am Sonntag schon klappen gegen VfL Wolfsburg 2.
Emotion.
Wie viel Emotion brauchen wir denn am kommenden Samstag um 15:30 Uhr, wenn der VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen antritt? Oder anders, Philipp, wie ist das Verhältnis zwischen kühl bleiben, zwischen Coolness, zwischen taktischen Vorgaben und zwischen der nötigen auch ja, Geilheit auf dieses Spiel und ja, einfach auch nicht zu überdrehen, weil man weiß, wie wichtig dieses Spiel ist. Wie siehst du das?
Heißes Herz und kühler Kopf.
Ach, das habe ich gesucht.
Die Kombination wird's brauchen. Ja, also du darfst natürlich gegen eine Mannschaft wie Leverkusen keine Fehler machen und musst es natürlich taktisch klug angehen und dafür wird das Trainerteam sorgen. Sebastian Hoeneß und seine Mitstreiter, die sind da schon natürlich in der Lage, einen entsprechenden Matchplan mitzugeben, aber der Kern von allem, das kann nur das heiße Herz sein. Du musst natürlich emotional da rangehen, ein Stück weit, diese Emotionalität dann halt in die entsprechenden Bahnen lenken, daraus Energie ziehen. Nochmal, nimm die Leute mit. Ja, also das Beste, was du machen kannst, früher Mavropanos war zum Beispiel so ein Kandidat. Einfach in der dritten, vierten Minute ein völlig anhaltslos über die Bände kurz flexen. Dann ist gut, dann sind alle da, alle sind wach. So, jetzt können wir loslegen. Ja. Und sowas brauchst du. Du brauchst so eine Zündung. Ja. Und wenn du das dir generierst in den ersten Minuten, dann hast du genau all das bestellt und hingestellt, was du brauchst, um genau dieses heiße Herz dann, diese Emotionalität in Energie und Leistung umzusetzen. Ja, und das würde ich mich freuen, wenn sie es schaffen. Dazu brauchen sie aber auch das, was wir haben heute schon besprochen, mal wieder ein Spiel, wo sie halt diesen Grip haben von Beginn an. Du kannst jetzt nicht warten bis zur Halbzeit oder bis du halt aussichtslos zurücklegst. Okay, jetzt mache ich auch noch mit die letzten 25 Minuten. Ja, das ist halt zu wenig. Ja, und ich hoffe, sie kriegen es auf den Rasen.
Vor allem, Felix, können sie sich diesmal nun wirklich nicht leisten, mit 0-1 in Rückstand zu geraten. Das hat Leverkusen zuletzt immer auszunutzen gewusst.
Ja, und was Felber schon angedeutet hat, es liegt ja komplett auf dem Silbertablett. Das letzte Heimspiel ist immer ein besonderes, ob es jetzt gegen Augsburg ist wie letztes Jahr, wo es dann auf einmal aus dem Nichts einmal so ein 4-0 gab, oder eben jetzt halt nochmal zweimal besonders ist, weil es nochmal um alles geht. Das ist eigentlich das, was du haben möchtest. Jetzt haben wir es in Luxusvariante. Es geht jetzt um ganz oben. Früher ging es eher um ganz unten. Aber du willst ja noch irgendwas zu spielen haben, gerne in den letzten Spieltagen. Du willst ja Spannung haben und die hast du jetzt komplett. Du hast ein Heimspiel gegen Leverkusen. Du hast eine, ja, fühlt sich wie Rückrunde an, aber gerade noch so Hinrundenerfahrung aus Leverkusen, die sehr positiv war, wo du den Bock umgestoßen hast, weil es ja eine Mannschaft ist, gegen die du nicht so häufig erfolgreich warst in den letzten Jahren, auch wenn du oft nah dran warst. Da haben sie es dann geschafft mit diesem 4-0, dann noch das 4-1 gegen Ende der zweiten Halbzeit kassiert. Das kannst du mitnehmen. Leverkusen kommt natürlich jetzt gerade aus einer Phase raus, die leider gut ist aus VfB-Sicht. Wenn man so Sachen lesen muss, wie die beste erste Halbzeit der Leverkusener der Saison vermutlich gegen Leipzig und lauter solche Geschichten, kommen es zum falschen Zeitpunkt. Aber wie gesagt, nehmen wir mal die Bayern vielleicht raus und natürlich muss jetzt nach dem Praxisbeispiel auch Dortmund rausnehmen, aber an und für sich bin ich weiter der vollen Überzeugung, dass der VfB zu Hause, gerade in so einem Spiel auch nochmal, wo jeder Fan nochmal doppelt und dreifach angestachelt ist, jeden schlagen kann. Und das gilt auch für das aktuelle Leverkusen.
Definitiv. Das ein, jetzt gerade bei deinen Ausführungen musste ich so ein bisschen drüber nachdenken, was der VfB gerade natürlich hat mit Blick auf die Gegner ist. Er kriegt immer Gegner, die mit einem Erfolgserlebnis in diese Spiele gegen den VfB gehen. Das war zuletzt so. Bremen haben das Nordderby gewonnen. Freiburg kam mit einer super Europapokalbilanz zum Pokalspiel. Die Hoffenheimer sind zuletzt wieder in der Spur und Leverkusen jetzt auch. Und das ist halt das, der VfB kriegt jetzt zuletzt einfach keine angenockten Gegner, sondern er kriegt Gegner, die auch euphorisch und aufgeladen sind. Und dann muss er halt eben dagegen halten. Und eben vor allem, ich bin der Meinung, ich wiederhole mich da gerne die Anfangsphase. Philipp hat es angesprochen in seiner unnachahmlichen Art, aber wir sind uns da, glaube ich, einig. Die Anfangsphase sofort zeigen, wer hier Herr im Haus ist. Nicht in Rückstand geraten, weil ich erinnere mich an, also Bayer Leverkusen habe ich in den letzten Wochen tatsächlich intensiver verfolgt und die hatten eine richtige Delle und das ist noch gar nicht so lange her. Gut, im Pokal sind sie ja rausgeschieden gegen die Bayern, sie haben aber zu Hause gegen FC Augsburg verloren. Fabian Rieder, Doppelpack, Elfmeter in der Nachspielzeit. Da gab es auch eine Aussprache, meine ich, mit den Fans vor der Kurve. Also da war die, da kriselte es richtig und noch sogar Kasper Jöllmann, der Trainer, Fragezeichen dahinter. Und dann passierte dieses Spiel in Köln, wo sie in der ersten halben Stunde massiv unterlegen sind, in Rückstand geraten müssen. Ich glaube, Said El Mala trifft das leere Tor nicht, macht so ein bisschen auf Frank Mill, hat gut ein bisschen spitzer Winkel, aber er hat das leere Tor, trifft den Pfosten. Dann gibt's einen fragwürdigen Elfer für Leverkusen, schick verwandelt, dann nach der Pause auch schick. Dieses Spiel hat in Köln hat für Leverkusen ein bisschen das Blatt zum Guten gewendet. Und das ist ein Spiel gewesen, was sie eigentlich nicht gewinnen dürfen. Jetzt danach allerdings, wir haben das angesprochen, gegen Leipzig gewonnen. Das heißt, ja, sie haben die Gunst der Stunde schlicht und ergreifend genutzt. Und da musste sie stoppen. Der große Unterschied, ich glaube, das können wir auch direkt vorwegnehmen, auch wenn wir nachher sicher noch über ihn sprechen wollen. Felix hat das 4-1 aus dem Hinspiel angesprochen. Das ist halt ein Patrick Schick auf der Tribüne. Ja, das darf man tatsächlich nicht außer Acht lassen. Und das ist der momentan einfach, ja, also ich sag's jetzt mal so, ob der heißeste Scheiß ist bei Bayer Leverkusen und den du sicher was stoppen müssen. Da werden wir gleich noch im Detail drüber sprechen. Aber ja, ich will dieses Hinspiel tatsächlich gar nicht zu hoch hängen. Ich glaube, das wird auch Sebastian Hoeneß nicht machen. Du hattest davor diese Horrorserie gegen Leverkusen, allerdings gegen das Xabi Alonso Leverkusen. Das hast du jetzt abgeschüttelt mit dem Hinspiel. Aber ich glaube, dass das für den kommenden Samstag keine Rolle mehr spielt, auch weil das Personal gänzlich anderes sein wird. Ich würde sagen, wir haben so ein bisschen versucht, unser über die Bande checken und nicht in Rückstand geraten, Bingo zu spielen. Jetzt kommen wir mal zu Zahlen, Daten, Fakten.
Der Main VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Felix, VfB gegen Bayer 04 Leverkusen. Was sagt die Datenbank?
Die Datenbank sagt auch Topspiel. So können wir es recht einfach zusammenfassen. Wir fangen wie immer an mit den Bundesliga-Vergleichen. Tore der VfB, also zuerst VfB genannt, dann Leverkusen nach der Paarung auf Platz 2, 66 Tore. Leverkusen auf Platz 3, Torgleich auch 66 Stück, also da ist schon mal ausgeglichen. Torschüsse ist auch Platz 4 gegen 3, was sehr stark ist. Gegentore VfB auf der 14, Leverkusen auf der 15, also auch da beide echt stabil hinten. Passquote wieder, weil also, muss ich fast irgendwie das Lachen anfangen. Platz 3 haben wir hier 85,4% im Schnitt beim VfB, dann kommt Leverkusen auf Platz 2 mit 89,2% im Schnitt Passquote. Ballbesitz dasselbe Spiel, Platz 3 beim VfB 56% im Schnitt, Platz 2 bei Leverkusen 57% im Schnitt. Flanken aus dem Spiel bleibt eine VfB-Statistik, Platz 1 Leverkusen auf der 8. Die insgesamt gewonnenen Zweikämpfe ist der VfB auf der 7, ja weiterhin gut dabei, Leverkusen auf der 2 sogar, also auch da eine Stärke. Da führt der VfB die Kopfballduelle für sich, ist da auf der 5, Leverkusen auf der 16. Und dann sind wir ein paar Daten da, die einen für den VfB, ich sag mal, freuen kann, weil sie da öfter mal unterlegen sind. Laufdistanz Platz 14 beim VfB, 11 bei Leverkusen, ist ein Vorteil, aber halt kein großer. Sprints Platz 15 gegen 13, Inselläufe Platz 13 gegen 17, also alles nicht auf Top-Niveau, was ein VfB in die Karten spielen könnte. Apropos Karten, haben wir Platz 11 beim VfB und 7 bei Leverkusen. VSM-Gegner 13 beim VfB und nur 17, also Platz 17 bei Leverkusen. Also ist nicht so deren Geschichte, da viel zu machen. Aber ja, wie ich schon gesagt habe, viel ausgeglichen, viel Platz 3 gegen 2, Platz 1 gegen 2. Das ist schon, oder Platz 1 gegen 7, das ist schon ziemlich gut. Tabellenmarktwert zeigt das auch, da auch mal seit langem wieder ein Team, das vor dem VfB steht, der VfB auf der 6, Leverkusen auf der 4, also was das angeht, wenn man es so ableiten möchte, noch mehr Anspruch auf diesen Platz als der VfB. Aktuelle Tabelle haben wir vorhin schon besprochen, beide auf 58 Punkte, Platz 5 gegen 4, Leverkusen ist auf plus 23 Toren, der VfB auf plus 20, Hoffenheim auf plus 16. Ich glaube, da hätte nicht so viel drauf getippt, dass das die Lage sein wird, kurz vor Saisonende. Rückrundtabelle auch genau ausgeglichen, Platz 4 der VfB, Hoffenheim, Leverkusen auf Platz 5, beide mit 26 Punkten, also dieselbe Rückrunde gespielt, mehr oder minder. Und auch das ist ja extrem ausgeglichen, Heimtabelle der VfB auf der 3, Leverkusen in der Auswärtstabelle auf Platz 4, also auch da gut dabei. Und jetzt kommt das, was wir schon ein bisschen angesprochen hatten, die Gesamtbilanz. Wir hatten bisher 44 Heimspiele gegen Leverkusen, das VfB in der Bundesliga spezifisch, 16 VfB-Siege, 9 Remis, 19 Mal verloren. Nicht der beliebteste Gegner. Auch da mal geschaut, wann war der letzte Heimsieg? Der war 2010 gegen Leverkusen, ein 2:1, Doppelpack Kakao, Siegtreffer kurz vor Schluss. Seitdem waren das 13 Heimspiele, 8 Mal verloren, 5 Mal unentschieden. Aber auch hier, wie gesagt, positiv gesehen, vielleicht die Hoffnung auf den nächsten. Nächste Wende, die wir im Hinspiel hatten, das war damals der erste Sieg in Leverkusen seit 2018 und eben alles mit reingenommen, war das der erste Sieg gegen Leverkusen seit 15 sieglosen Pflichtspielen in Folge, bis eben dann das Hinrundenduell kam, das 4:1. Zwei weitere Geschichten haben wir noch. Der VfB ist in der Bundesliga seit 3 Bundesligaspielen sieglos. Eine längere Negativserie erlebte der VfB unter Sebastian Hoeneß noch in dieser Saison noch nicht. Die Werkself gewann 4 letzten 5 Bundesligaspiele, holte hier also 12 Punkte, 7 mehr als die Stuttgarter und 4 mehr als die Hoffenheimer. Haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen. Die sind gerade ja für den VfB zum unpassenden Zeitpunkt doch wieder in Form. Weil hättet ihr mich vor 1-2 Wochen gefragt, wer aus diesem Dreierduell am ehesten rausrutscht, dann wäre es für mich Leverkusen gewesen, so von der Gesamtsaisonleistung. Aber jetzt gerade sind sie wieder da.
Das ist das erste Mal, seit Felix diese Datenbeiträge für uns hat, wo ich ihn gern gemutet hätte.
Weil ja. So viel dabei war, was sich nicht so gut anhört.
Natürlich ja. Nicht, ja. Du kannst aber genauso sagen, ja, Ausnahmen bestätigen die Regel oder jede Serie reißt. Also eigentlich bist du dran bei der Ausweglosigkeit, ja. die diese Zahlen manifestieren. Kann es eigentlich nur klappen jetzt mit einem Heimsieg gegen die sogenannte Werkself.
Was ich spektakulär fand, jetzt gerade auch beim Zuhören, ist, das ist echt so irre. Du hast jetzt 32 Spiele gespielt in der Bundesliga und du hast das Gefühl, jetzt geht eigentlich alles bei Null los. Also du spielst jetzt gegen Leverkusen, als wäre es ein K.O.-Spiel.
Ja, aber du weißt doch auch, Christian, bei den großen Turnieren und so weiter, es ist überall dasselbe. Ja. Champions League, die machen Gruppenphasen, die machen Ligaphasen, das ist alles Kokolores. Es zählt, wenn es um alles geht. Viertelfinale, vorher brauchst du nicht gucken, ja? Brauchst nicht zuschauen. Da kannst du Curaçao gegen Deutschland gucken, aber das ist halt irrelevant, das Spiel. Ja. Und was hast du mir erzählt die Woche schon, was du noch gucken willst? Was war's? Warte, ich krieg's noch.
Es war ein Spiel, glaube ich, um 4 Uhr mit jordanischer Beteiligung, aber ist auch egal. bevor ich mich weiter um Kopf und Kragen rede, wechseln wir in die nächste Kategorie.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Und da, Philipp, darfst du gleich weitermachen mit natürlich dem Spieler, den ich vorher schon angerissen habe, weil er, ja, Patrick Schick, ich nehme es vorweg. Er ist einfach, ist einfach ein geiler Stürmer.
Den kann schicken, sage ich da nur.
Ja.
Nein, also es ist einfach ein geiler Stürmer. Ist auf Platz 3 aktuell im Bundesliga-Ranking, was das Tore angeht, mit 16 hinter Dennis Undaff 18 und dem Rentner aus München mit seinen 35 Elfmetern, die er schießt, aber egal. auch im europäischen Vergleich ist Patrick Schick top, ja. Also Undaff ist auf 10 im Rennen um den Golden Boot, um den besten Torschützen in Europa. Schick auf 13. Und ich meine, die eindrucksvollste Statistik: 208 Pflichtspiele für Bayer 04 Leverkusen. 103 Tore. Der hat eine 50%-Quote, ja. Und ist lange Zeit davon, immer wieder mal von der Bank gekommen, hat Phasen in jeder Saison drin, wo er nicht Stamm spielt, wo er nicht jede Woche 90 auf dem Platz steht. Das ist fantastisch. Er ist ein fantastischer Stürmer. Was mir am besten gefällt, seine Variabilität, der kann links, rechts, Kopf, kann aus allen Lagen treffen, außerhalb der Box, innerhalb der Box. Und das mag ich als das berührt mein Fußballromantiker Herz. Der macht keinen Schnickschnack. Der macht Tore und geht danach nach Hause. Der braucht keine auffälligen Jubelgesten, der braucht keine Affektiertheit, keine schreienden Joghurtbecher an den Füßen, ist dem alles egal. Der geht hin, macht Buden und fährt nach Hause zu seinen Kindern. So muss es sein, ja. Und was mir auch noch gefällt, aber als Freund der Heraldik ist es eher so ein nischiges Thema, sein Stammclub ist Bohemians Prag.
Ja.
Und Bohemians Prag ist der einzige Club Europas, der ein Känguru in seinem Wappen hat. Ja, und da gibt's legendäre Geschichten darüber, warum Bohemians Prag ein Känguru in seinem Wappen hat. Unter anderem eine der gängigsten Legenden darum geht folgendermaßen: Die müssen wohl mal irgendwann in grauer Vorzeit, 1900 schieß mich tot, auf einer weltweiten Promoreise gewesen sein, um überall die auf den Kontinenten die Leute mit ihrem Fußball zu beglücken. Und in Australien muss es ihnen anscheinend, oder müssen sie so gut gewesen sein, dass irgendein australischer Verantwortlicher, keine Ahnung was, den Kängurus geschenkt hat, ja. Also die kamen dann irgendwann per Überseefracht oder was, kamen Kängurus in Prag an, ja. Und die sind dann aber entlaufen, ja? Also die waren nicht lang Teil von Bohemians, sie sind irgendwie stiften gegangen, weil, keine Ahnung was, wurden sie eingefangen, weiß ich nicht, auf jeden Fall haben dann irgendwann die Verantwortlichen von Bohemians gesagt, die vorher ein anderes Wappen hatten, diese Geste, die fanden sie so toll, wir nehmen das Känguru jetzt in unser Wappen auf. Ja.
Und irische Wurzeln hat der Verein auch aufgrund des Namens auch Bohemians,
genau, ich auch richtig, irgendwo gelesen. Ja. Hat, ne? Und auch Heimat des legendären polnischen Spielers Boniek, ne? Falls den jemand kennt, die Älteren werden sich erinnern. Ne?
WM74 unter anderem.
So ist es, genau.
Vor allem
die deutschen älteren Herrschaften werden sich erinnern an den damals jungen Mann.
Ja. Klar, Patrick Schick in aller Munde, auch zuletzt und ja, wie gesagt, im Hinspiel auf der Tribüne gesessen und ein Spieler, der auch es gewusst hat, schon in den letzten Jahren dem VfB oft weh zu tun, auch kurz vor Schluss. Ich erinnere mich da beispielsweise an Supercup oder auch an das Heimspiel, an das 3-4 vergangene Saison. Oh, Felix schüttelt nur noch im Kopf. Mach du mal weiter.
Das sind halt genau das, warum Philipp mich muten wollte vorhin. Das sind genau diese Heimspiele. Das ist genau dieser Quark zwischen Hoeneß und Alonso. Das war ja unerträglich. Ich möchte noch hinzufügen, ich finde irgendwie Schick ist so ein bisschen der Kramaric von Leverkusen. Eigentlich auch schon lange entwachsen, aber immer noch da.
Ja, richtig. Das ist ein gutes Beispiel.
Halt mittlerweile auch in so einem Alter, wo du halt wahrscheinlich nicht mehr den Riesenschritt machst und dann bleibst du halt so Kramaric ähnlich. Ich bin bei Grimaldo gelandet, weil er für mich, vielleicht auch nur für mich, vielleicht habe ich nicht den Riesenblick auf Leverkusen, immer noch so ein bisschen oder weiterhin unterm Radar eine starke Saison spielt. Steht bei 8 Toren. Fairerweise sind das 3 Elfmeter. Aber 8 Tore, 8 Vorlagen in 27 Bundesliga-Spielen ist schon sehr, sehr stark. Vor allem als linker Verteidiger, linker Wingback, wie auch immer dann eingesetzt wird, sind auch die zweitmeisten Tore bei Bayer hinter Schick. Auch das ist stark. Und auch in anderen Wettbewerben. Der hat 3 Scorer im Pokal gemacht, 7 in der Champions League. Also das ist weiterhin einer, den ich für mich so ein bisschen abgestempelt habe unter Alonso. Und da war er wirklich auf dem Peak und quasi Team of the Season garantiert und alles. Aber der liefert weiterhin ab.
Und vor allem, Philipp, so ein bisschen Krasimir Balakow-Vibes. Also es gibt so bestimmte Freistoßpositionen, die sind für ihn fast wie Elfmeter, wie bei Balakow früher, wo du weißt, okay, der geht wahrscheinlich rein. Also auch da ganz, ganz, ganz wichtig, Standards zu verhindern.
Das ist Ecken, korrekt.
Freistöße, auch aus dem Halbfeld, einfach
möglichst keine Standards zu lassen, weil da ist Leverkusen brandgefährlich.
Ja. Ich habe übrigens gerade die Herren Boniek und Panenka verwechselt.
Ja, natürlich, Boniek ist auch Pole.
Genau, ich möchte das korrigieren. Antonin Panenka, der Erfinder und Schöpfer des in die Mitte gechippten Elfmeters, der ist natürlich eine der größten, wenn nicht die größte Legende von Bohemians Prag.
Und dann ersetzt WM74 durch EM76. Dann sind wir, glaube ich, wieder da.
Es ist ungefähr der gleiche Zeitraum gewesen, als so die beiden Herrschaften sehr groß waren. Ja, richtig. Ja.
Auf dem Weg dahin, dann möglicherweise sehr großer zu werden, ist auch Ibrahim Mazar, der bei Bayer Leverkusen, wie ich finde, auch zuletzt für Furore sorgt, so der absolute, also sie haben so viele kreative Spieler, aber er ist, finde ich, so der kreativste. Und der Geschwindigkeit, Spielwitz, auch diese verrückten Ideen, Abschlussstärke. Und ich glaube, Philipp, auch da, ich glaube, das ist auch lang genug im vergangenen Sommer berichtet worden, ist ja nicht so, dass der VfB nicht uninteressiert gewesen ist an diesem Spieler.
Das ist korrekt, und als AFCON-Aficionados haben wir beide das natürlich schon beim Afrika-Cup
Algerien
gesehen, was der für Algerien runtergezockt hat mit seinen 18,5, 19 Jahren, war schon fantastisch. Also ja, das anzuschauen, wie ein Spieler gefühlt sein ganzes Land auf die Schultern nimmt, ja, und der ist ja noch nicht ausentwickelt. Also mal gespannt, was da noch kommt. Ja. Und der VfB hat es wirklich, also er hat alles gegeben, was er geben kann. Er hat ein sehr gutes Angebot vorgelegt. Er hat den Papa durch den Tunnelgub geschleust. Er hat was weiß ich nicht alles gemacht. Ja. Der war hier, das Papier lag auf dem Tisch. Und schlussendlich hat man sich dann für Leverkusen entschieden. Komfort, part of the game. Wichtiger ist, guck dem Mann beim Fußballspielen zu, das ist pure Liebe, ja, wie der mit dem Ball umgeht, die beiden, das ist schon schick, um den Bogen zu schließen.
Das so,
ist
das heißt, der VfB wird am Samstag die Aufgabe haben, der Familie Mazar zu zeigen, dass die Entscheidung im vergangenen Sommer die falsche gewesen ist.
Ja, zeig ihm, dass unser VIP-Raum der bessere ist als der von der Bayer Arena. Ja, genau.
Womit wir bei der nächsten Kategorie wären.
Der Mein VfB Kicktipp. Zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Bet365 Sportwetten hat folgende Quoten für die Spitzenbegegnung am Samstag ausgeschrieben. 2,1 für einen Heimsieg des VfB, 4,0 für einen Unentschieden, 2,9 für einen Auswärtssieg von Bayer Leverkusen. Also der VfB hier leichter Favorit. Ich sag's euch, wie es ist. Mir schon lange nicht mehr so schwer gefallen, ein Spiel zu tippen. Auch aufgrund der Gesamtkonstellation, auch aufgrund dessen, dass Hoffenheim parallel gegen Bremen spielt. Eigentlich wäre Remis mein Kopftipp, aber ich kann, also wenn Hoffenheim 2-0 führt und in Stuttgart steht es unentschieden, kann ich mir nicht vorstellen, dass beide das nehmen. Deswegen sag ich, Dennis Undaf, kurz vor Schluss 2-1.
Sehr schön. Ich möchte auch nichts tippen, was nichts mehr bringt. Deswegen steht hier auch ein 2-1, ein dreckiges 2-1, und nach der Mazar-Storyline bleibe ich positionsgetreu, und nachdem du Undaf rausgehoben hast, hebe ich dann in dem Fall Bilal hervor.
1-0 geht's aus. Der VfB schafft es zum ersten Mal seit gefühlt Monaten, einen Eckball gewinnbringend umzusetzen, damit auch Malik Fatih seine Punktprämie noch bekommt, hinten raus, für seine Eckball-Varianten, und Jeff Chabot schädelt ein Loch ins Netz. So wird's passieren.
Schön. Liebe Leute. Ex-Kölner, ein Traum. Das
Kopfkino jetzt schon.
Gibt's dafür überhaupt Quoten aktuell bei der 150. Ecke, die ziellos irgendwo reingeschossen wurden?
Nein. Es ist einfach ein fantastisches Schauspiel, das jede Woche anzugucken, ja. Wie Malik Fadi da unten steht, wie so ein Typ, der irgendwo auf dem Acker bestellt und den abgeholt, der winkt irgendwas vor sich hin,
wobei
nichts passiert.
Wobei in 90+4 nicht viel gefehlt hat, wenn Thomas natürlich den Kopfball setzt, das ist Eckball gewesen.
Ja, klar. Ja.
Aber dafür kommt der Jeff Chabot, wie wir von Philipp gelernt haben. Wie gesagt, ich fände das, die Konstellation sehr, sehr spannend. Hat nur, finde ich, schon lange nicht mehr, dass es so eine, wo der VfB mittendrin ist und wo es auch wirklich um was geht. Also, ob du jetzt eben in dem einen oder in dem anderen Wettbewerb landest. Vielleicht noch ganz kurz, Philipp. Ata Karasor, Rotsperre, fehlt die beiden letzten Bundesligaspiele, wird dann aller Voraussicht nach durch Chema ersetzt, der, wie ich finde, und das muss ich jetzt mal sagen, wo ich da jetzt gar keine Bauchschmerzen habe, denn Chema zeigt, dass er so ein bisschen dieses Real Madrid-Gen in sich hat, nämlich in den großen Spielen gegen große Gegner besser zu performen als gegen die St. Paulis dieser Welt. So kommt es mir zumindest vor.
Ja, ich freue mich auf den, weil er einfach alles mitbringt und nur um noch so viel mehr zu wachsen. Und ich mag das, dabei zuzuschauen, ja, wie das Spieler gelingt, mal mit mehr oder weniger großen Schritten. Und für Thema ist die Zukunft rosig. Ja, und ich hoffe, er kann es am Wochenende umsetzen und zeigen. Ja, und Atta würde ich vertreten.
Wartet ihr sonst Änderungen in der Startelf? Gerade so mit Blick auf das, was ich zum Hoffenheim-Spiel gesagt habe. Ich schätze, Demirovic wird Joker bleiben. So, ne? Ja, ja.
Naja, also ich glaube, er ändert nicht mehr so viel. Außer wie gesagt, er muss, und in dem Fall muss er ja. Mittelstädt hätte ich genauso gesehen. Wir hatten Mittelstädt und Demirovic auch in unserer Aufstellung, in unserem Startelf-Tipp vor Hoffenheim. Und zumindest bei Mittelstädt glaube ich, dass er sich's gut überlegt, weil er einfach so offensiv stark ist auch. Ja. Ja, und keine andere Mannschaft schlägt mehr Flanken als der VfB Stuttgart. Und da hat Maxi natürlich seinen Anteil dran. Und wie gesagt, wenn sie so kommen wie die von Leveling am Samstag, dann muss halt irgendeiner da sein, der seinen Schuh dahin hält. Ja, und dann wird das auch was. Ja. Oder er tritt einen Eckball. Auch das ist ja sein Job mittlerweile. Und der Herr Chabot nutzt seine körperlichen Voraussetzungen, um das umzusetzen, was ich vorhin prognostiziert habe.
Ja, ich bin vor allem sehr gespannt. Also ja, Mittelstädt erwarte ich ehrlich gesagt auch. Und es wird einen starken Jamie Leveling brauchen, weil genau das sind auch diese Komponenten gewesen, die übrigens auch das Hinspiel zu einem erfolgreichen gemacht haben. Jamie Leveling hat da wahrscheinlich eins seiner besten Spiele gemacht, wie ich finde, in dieser Saison. Ja, es wird ein riesen Samstagnachmittag. Ich finde es auch schön, dass wir gerade so ein bisschen wieder in diesen Samstag 15:30 Modus gekommen sind. Philipp hebt noch den Finger.
Ja, eine Sache wäre mir noch wichtig. Ist jetzt während wir hier aufnehmen, auch publik geworden. Manche von euch wissen ja schon, wir haben einen Kollegen verloren in den letzten Wochen, das ist Gregor Preis. Er hat leider den Kampf gegen den Krebs verloren. Und beim VfB gibt es einen ähnlichen Fall. Gary Wörn, absolute Physiolegende, seinen Leben in Dienst dieses Clubs gestellt, ist an Leukämie erkrankt. Blutkrebs ist mindestens genauso heimtückisch wie das, was Gregor hatte. Und am Wochenende gibt es jetzt eine riesige Registrierungs- und Aktion von der DKMS. Überall im Stadion, die Ultras werben dafür, der VfB wirbt dafür, überall im Stadion habt ihr die Möglichkeit, euch registrieren zu lassen. Stäbchen rein, Spender sein, macht das. Geht an diese Stände hin, lasst euch registrieren, es kostet euch gar nichts außer 2 Minuten eurer Zeit und ihr rettet vielleicht vielen Menschen, vielleicht Gary Wörn, das Leben. Ja,
ja, und ich glaube, wer auch den Nachruf zu unserem Kollegen Gregor lesen möchte, den findet ihr bei uns auf den Seiten. Das hat uns alle sehr getroffen. Und das, was Philipp gesagt hat, stimmt. Es gibt wichtigere Dinge als Fußball. Und manchmal, das ist eigentlich das Schlimme, dass es immer erst solche Geschehnisse braucht, um zu erkennen, wie klein und unwichtig andere Dinge manchmal sind. Wir drücken natürlich auch Gary Wörn alle Daumen. Und das gilt, ja, eben auch für alle da draußen, die alle ihre Päckchen zu tragen haben. Es ist dann am Ende des Tages auch nur Fußball, über den wir hier sprechen, aber über den wir gerne sprechen und was uns und euch dann da draußen vielleicht doch ein Lächeln ins Gesicht zaubert und eine schöne Stunde beschert. Ich würde sagen, an der Stelle noch der Hinweis, ihr könnt euch bei uns melden, info@meinvfb.de, die E-Mail-Adresse, alle anderen Social-Kanäle auch, @meinvfb, da erreicht ihr uns und ja, wir freuen uns da über unseren Austausch mit euch und über eure Nachrichten und ja, freuen uns, wie gesagt, wenn wir euch da ein Stück weit in die VfB-Woche mitnehmen können. Und jetzt würde ich sagen, wünsche allen VfB-Fans da draußen einen schönen Samstagnachmittag und einen hoffentlich erfolgreichen aus VfB-Sicht und dann quatschen wir in der nächsten Woche über einen Heimsieg, oder? Philipp.
So machen wir das.
Felix, schöne Grüße nach Ulm.
Schöne Grüße zurück. Ich ja, hänge mich komplett dran, was ihr gesagt habt. Macht das am Samstag, wichtige Aktion. Auch schön, dass die Fans es so hervorheben. Eine weitere sehr lobenswerte Aktion von den Fans, denn nicht die erste. Und hoffentlich gekrönt von 3 Punkten.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis nächste Woche. Ciao.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1.
Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast-Stadt gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.